da hast du im Einsatz für deine Datensouveränität.
Hallo und herzlich willkommen zum DASU-Podcast. Mein Name ist Karina Filusch, ich bin Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über das Thema Datensouveränität, abgekürzt DASU. Heute startet eine kleine Miniserie wieder bei uns, und zwar geht es um das Thema Überwachung am Arbeitsplatz. Heute starten wir mit Dr. Carsten Ochs. Er arbeitet an der Universität Kassel und ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Projekt heißt Demokratieentwicklung, künstliche Intelligenz und Privatheit. Er hat gerade seine Habilitation abgeschlossen zum Thema Soziologie und Privatheit. Und er ist Mitglied des Forschungsverbundes Forum Privatheit. Das Forum Privatheit ist auch ein Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiiert wurde. Und es ist ein interdisziplinäres Netzwerk, um Privatheit und Selbstbestimmung in der digitalen Welt, um diese zu stärken. Ziel ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern einen reflektierten und selbstbestimmten Umgang mit ihren Daten, technischen Geräten und digitalen Anwendungen zu ermöglichen. Wenn ihr wollt, geht auf die Seite www.forum-privatheit.de, um mehr Informationen zu bekommen. Mit Dr. Ochs möchte ich heute einsteigen in das Thema Überwachung am Arbeitsplatz. Wir sprechen darüber, wie sich das historisch entwickelt hat, wo es früher schon Überwachung gab und wie sich das bis in die heutige digitale Welt entwickelt hat. Vor allem, wie sich das alles verändert hat durch Corona, Lockdown und Homeoffice. Lieber Herr Dr. Ochs, vielen lieben Dank, dass Sie heute da sind. Vielleicht können wir aus soziologischer Sicht erstmal in das Thema einsteigen, weil Sie ja Soziologe sind. Was ist eigentlich Überwachung?
Ja, zu Überwachung fallen mir zwei Dinge ein, sozusagen, also mindestens zwei, quasi eine Historisierung der Überwachung und eine Unterscheidung von Formen der Überwachung. Beides geht auf einen englischen Soziologen zurück, Anthony Giddens, der sich damit befasst hat, wie in historischen Prozessen sozusagen die Sammlung von Informationen und auch die direkte Beobachtung von Verhalten sich entwickelt und voranschreitet, also auch als Machttechnik, wenn man so will. So, um das kurz zu erläutern, der Giddens, der unterscheidet erstmal zwischen einer Sammlung von Informationen oder von Daten, muss man erstmal sagen, aus denen man Informationen generieren kann. Dazu muss sozusagen die überwachende Instanz überhaupt nicht direkt anwesend sein. Also das, was Behörden machen, was Verwaltungsapparate machen, ne, also wir denken da an Akten, an Register, an solche Datensammlungen. Das könnte man sagen, ist eine Form von Überwachung. Und die andere ist eben das, was zum Beispiel historisch jetzt in der europäischen Geschichte mit Fabriken stark aufkommt, also die direkte Beobachtung von Verhalten, die schon der Verhaltensformung dient. Ja, also Aufsichtsinstanzen in der Fabrik beobachten die ArbeiterInnen bei der Arbeit. Und das mag dann eben disziplinierende Wirkung haben. Das ist dann eher eine direkte Form der Überwachung. Wenn man diese Unterscheidung zwischen den beiden Überwachungsformen jetzt mal zugrunde legt, dann kann man eben weitergehen. Der Giddens, der sagt dann eben, dass das historisch, dass es sozusagen zu einer Ausweitung kommt. Ja, also wenn man von mittelalterlichen Verhältnissen ausgeht, Feudalismus, ja, adligen Herrscherfamilien, die dann die anderen Stände sozusagen kontrollieren, eben die Bauern auf dem Feld und die Bäuerinnen auf dem Feld. Man kann sagen, dass in so einer gesellschaftlichen Konstellation die Überwachung und die Formung des Verhaltens, des alltäglichen Verhaltens, die ist eher gering. Das Argument von Giddens ist dann zu sagen, naja, es gibt da sozusagen eine weniger intensive Überwachung. Und also daraus kann man Giddens zumindest interpretieren, das wird sozusagen aufgewogen durch eine Anwendung heftiger Gewalt. Dadurch, dass die Machtausübung nicht so intensiv in die alltäglichen Strukturen reinreicht, wird das aufgewogen durch heftig gewaltsame Disziplinierung im Zweifelsfall. Und man kann sich jetzt die Geschichte zur modernen Gesellschaft und bis hin zur digitalen Gesellschaft angucken als eine, oder kann die interpretieren als eine Ausweitung von Überwachungstechniken beider Art vielleicht, aber vor allem der Datensammlung und von dort ausgehend sagen, ja, es kommt zu einer Intensivierung. Also Giddens beschreibt es dann auch schön, was dann Nationalstaaten an Informationssammlung zum einen, an Datensammlung, Informationsgenerierung, was sie da an Möglichkeiten zur Verfügung haben. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was eben vorher im Feudalismus oder im absolutistischen Staat möglich war, obwohl der absolutistische Staat eben verstärkt mit dieser Datensammlung anfängt und Verwaltungsapparat aufbaut. Aber moderne Nationalstaaten haben da nochmal ganz andere Möglichkeiten sozusagen und natürlich auch nochmal über Behörden und so weiter nochmal andere Möglichkeiten, auch in die Alltagspraktiken reinzuwirken, diese zu beeinflussen. Und es kommt ja auch tatsächlich dann im Umkehrschluss sozusagen zu einer Minderung von Gewalt, damit meine ich physische Gewalt jetzt und solchen Zwangsmaßnahmen. Und sehr interessant aus soziologischer Sicht ist jetzt, dass wenn man sich das heute anguckt, die Diskussion um Digitalisierung, da sind es vielleicht zumindest vordringlich gar nicht mehr die staatlichen Behörden. Also ich will es auch nicht verharmlosen, aber was an staatlicher Sammlung digitaler Daten passiert sozusagen und wozu das genutzt wird. Dafür gibt es aber vergleichsweise ausgereifte regulatorische Spielregeln, was Behörden dürfen und was sie nicht dürfen und so weiter. Heute ist es dann eben eher die Datenökonomie, die ganz andere Möglichkeiten hat. Und das Interessante ist daran, dass gleichzeitig Daten gesammelt werden und auf das Verhalten Einfluss genommen wird, obwohl ich überhaupt keine Fabrikaufsicht mehr gegenüber habe. Die Verhaltensbeeinflussung erfolgt darüber, dass eben die Interaktions- und Entscheidungsarchitekturen im digitalen Bereich beeinflussbar werden und dass so, ne, wir werden genatscht, gehypernatscht und so weiter. Predictive Analytics ermöglicht eben Verhaltensformung bis zu einem gewissen Grade und dass das heute eher unter ökonomischen Vorzeichen stattfindet. Da kann man sagen, verbinden sich diese beiden Überwachungsformen und werden gerade was die Alltagspraktiken, also die Eingriffstiefe angeht, in die Alltagspraktiken wird es nochmal extrem intensiviert. Und das ist soziologisch interessant, weil es eine neue Situation ist und Gesellschaften müssen jetzt lernen, mit dieser Situation umzugehen. Das Arbeiten im Homeoffice innerhalb von digitalen Systemen sozusagen ist ein Aspekt dieser Entwicklungen.
Jetzt hatten Sie zwei Worte benutzt. Ich wollte nochmal nachfragen, was sie bedeuten. Einmal genudged und einmal predictive.
Also nudgen meint ja, da gibt es in verschiedenen Formen sozusagen und meint erstmal, dass mir bestimmte Entscheidungen nahegelegt werden. Das berühmte Beispiel dafür ist, wenn ich in die Mensa gehe, wird der Obstkorb mit den gesunden Nahrungsmitteln ganz vorne und prominent platziert und die fettige, zuckerige Nahrung vielleicht so eher in der Ecke, damit ich sozusagen genatscht, also angestupst heißt das in der Übersetzung, dass ich so zu einer in Anführungszeichen richtigen Entscheidungen so ein bisschen geschoben werde oder ermutigt werde, eher die richtige Entscheidung zu treffen. Also es gibt sicherlich Situationen, da ist es eine Technik, die man, wenn man sie sich jetzt genauer anguckt, nicht unbedingt problematisieren muss. Nur der Punkt ist, dass das in der Offline-Welt eben, also in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, so funktioniert. Alle werden auf die gleiche Art und Weise genatscht. Also alle, die in die Mensa reinkommen, sehen diesen Obstkorb. Und es wird jetzt kein Wissen über die Person oder über Schwachpunkte der Person oder Anfälligkeiten der Person zugrunde gelegt, um die Nudging-Technik daraufhin auszurichten. Das ist etwas, was im Hyper-Nudging intensiviert wird. Da gibt es eine große Datenbasis, da werden eben Daten gesammelt, ausgewertet. Und problematisch wird es, wenn quasi Schwachpunkte der Person ausgenutzt werden. Und bei dem Hypernudging ist natürlich auch so, wenn wir von digitalen Diensten sozusagen ständig begleitet werden im Alltag. Also immer wenn wir uns anders entscheiden, als der Dienst uns nahelegt, dann kann nachgebessert werden. Ja, dann gibt es nochmal eine Möglichkeit, auf uns Einfluss zu nehmen. Nochmal eine Möglichkeit. Ja, wenn wir zum Beispiel bestimmte Maps nutzen oder so Dienste und da werden uns ja Restaurants angezeigt oder so, wenn wir im ersten Moment nicht die Entscheidung treffen, die der Dienst uns nahelegt, dann wird der Dienst später vielleicht nochmal eine Möglichkeit haben, nochmal auf die Entscheidung, die wir treffen, Einfluss zu nehmen. Und das hat viel eben mit diesen Überwachungsformen zu tun oder mit dieser neuen Logik, Überwachung, Tracking und Verhaltensbeeinflussung, von der ich am Anfang im Zusammenhang mit Anthony Ginn gesprochen habe.
Wie sieht denn Hyper-Nudging dann im Arbeitsalltag oder im Homeoffice aus?
Ich habe da keine gute Antwort drauf, weil für die meisten von uns, glaube ich, ist ein weiteres Problem, diese Systeme einigermaßen undurchschaubar sind. Und dass solche Techniken angewendet werden in einem Arbeitskontext, jetzt gar nicht im Homeoffice, aber zum Beispiel bei Uber ist bekannt. Es werden also bestimmte Mechanismen eingesetzt, um immer, wenn Uber-Fahrer und Fahrerinnen gerade aufhören wollen, dann werden den FahrerInnen vielleicht besonders lukrative Angebote gemacht in der Umgebung. Da gibt es jetzt einen Fahrgast und der hat einen besonders lukrativen Auftrag, also das ist eine besonders weite Fahrt oder so. Wie das jetzt bei einem einzelnen Homeoffice-System konkret abläuft, da muss man wahrscheinlich per Reverse Engineering diese Systeme sich genau angucken. Aber dass grundsätzlich solche Mechanismen einsetzen, sind dort, leuchtet, glaube ich, ein. Also das ist ein Aspekt und vielleicht ein anderer Aspekt noch. Wir sind damit eigentlich ständig konfrontiert mit diesen Nudging-Mechanismen, wenn wir zustimmen sollen, dass irgendwie Cookies gesetzt werden oder so. Oft ist es so, dass die Entscheidungsmöglichkeiten, die im Sinne der Anbieter sind, in den Vordergrund gerückt werden. Also wird dann der Knopf, der im Sinne des Anbieters ist, sehr prominent und sehr groß dargestellt. Und der Knopf, der ist für den Anbieter alles verkompliziert, ist nur ganz klein in der Ecke zu sehen. Und es würde mich wundern, wenn solche Mechanismen im Zusammenhang mit Homeoffice-Arbeit überhaupt gar keine Rolle spielen würden.
Noch kurz Reverse Engineering, das ist die Zurückprogrammierung. Also man rollt ein Programm von hinten auf, um sich anzugucken, was in dem Programm selber drin steckt, nicht wahr? So würde man das beschreiben.
Genau, also ich habe von meinen KollegInnen aus der Informatik das ungefähr auch so gelernt. Man baut sozusagen ein System nach, um dann verstehen zu können, wie es intern funktioniert oder funktionieren könnte. Das muss man oft machen, weil diese Systeme eben natürlich Eigentumsregelungen unterliegen und deshalb zu den Algorithmen und so weiter kein Zugang besteht. Und so versucht man sich dann zu behelfen wohl.
Könnten wir noch über Predictive Analytics sprechen, was sich dahinter verbirgt?
Predictive Analytics bedeutet eigentlich, dass ich aus vielen Daten, die ich sammle, über, sagen wir mal, NutzerInnenpopulationen, dass ich quasi aus dem Gesamt der Daten bestimmte, auf einer Wahrscheinlichkeitsebene Schlüsse ziehen kann und dann für einzelne UserInnen Vorhersagen treffen kann, wie die sich verhalten werden, was ihre Präferenzen sind und so weiter. Das bedeutet, ich habe eine Information über eine bestimmte Person nicht. Ich kann diese Information aber mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit aus einem Datensatz generieren. Und das bedeutet, dass die Person eben nicht mehr die informationelle Selbstbestimmung ausüben kann, weil die Person selber ja die Information freigegeben hat, dass sie jetzt zum Beispiel introvertiert ist oder so. Ich kann aber diese Information zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben trotzdem in Erfahrung bringen und der Person unterschieben. Und sehr oft funktioniert das halt auch. Das kann man jetzt noch mit einem weiteren Punkt verbinden. Der Rainer Mühlhoff, Philosoph, Informatiker, der hat daraus Predictive Privacy sozusagen als Konzept entwickelt, aber das geht noch mal weiter. Der stellt mit diesem Konzept stark auf Machine Learning Verfahren, die dann diese Prädiktionen sozusagen vornehmen, also die auf Basis statistischer Erkenntnisse und statistischer Häufungen auch neue Informationen generieren und die dadurch auch die informationelle Selbstbestimmung eben aushebeln. Und das zusammengenommen, das ist dann sozusagen eine neue Problemlage, mit der wir da konfrontiert sind.
Sie hatten ganz zu Beginn einen sehr guten Überblick gegeben über die Überwachung, wie sich das so entwickelt hat. Und ich frage mich, wie weit darf Überwachung gehen? Also bis zu welchem Punkt findet die Gesellschaft Überwachung noch okay und kann sie tolerieren und akzeptieren?
Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, wie weit findet Gesellschaft das okay? Da können Sie Umfragen machen, können Leute befragen, können qualitativ forschen dazu sozusagen, welches Maß an Überwachung Menschen erträglich finden. Da gibt es natürlich sehr, sehr viel zu berücksichtigen. Also wir selber machen solche Surveys nicht, aber bei uns im Projekt im Forum Privatheit, die medienpsychologische Abteilung, die machen dann solche Studien. Und da können Sie dann gucken, also was für Präferenzen haben vielleicht die Menschen, was für Befürchtungen, was für Privatheitsbedürfnisse. Das kann man empirisch erheben. Zu berücksichtigen ist dabei, glaube ich, also dass es gar nicht so einfach ist, in die Alltagssituationen, in denen Menschen mit Überwachung konfrontiert sind, wirklich reinzukommen. Das ist sozusagen eine methodische Herausforderung. Es ist in gewisser Weise so ein bisschen abstrakt, aber trotzdem bekommt man da sicherlich auch schon mal Anhaltspunkte. Es gibt da offensichtlich immer sehr viele Trade-offs. Also wir gewinnen ein hohes Maß an Bequemlichkeit. Nicht nur an Bequemlichkeit, wir sind in hohem Maße darauf angewiesen, digitale Datentechnologien zu nutzen. In der digitalen Gesellschaft kommt niemand ernsthaft daran vorbei, beziehungsweise nur um den Preis, Lebenschancen nicht generieren zu können. Insofern, wenn Sie Menschen fragen, was für die Menschen ein erträgliches Maß an Überwachung ist, dann werden die vielleicht immer diese Trade-offs auch sozusagen mit berücksichtigen oder mitführen. Wir bekommen vielleicht Sicherheit, wir bekommen vielleicht Bequemlichkeit, die ganzen personalisierten Dienste. Dadurch haben wir ja viele Vorteile auch. Und in der Abwägung scheint dann die Überwachung nicht so problematisch zu sein, ja, weil wir das eben auch auf individueller Ebene selten zu spüren bekommen, was das eben heißt. Vielleicht werden wir diskriminiert, wir bekommen einen Kredit nicht, wir bekommen einen Arbeitsplatz nicht, wenn wir uns irgendwo beworben haben. Wir werden gleich ausgesiebt, aber wir merken das halt gar nicht. Wir kriegen halt einfach nur die Ablehnung. Das ist keine irrelevante Frage, welches Maß an Überwachung für Menschen erträglich ist, was die erträglich finden. Aber das ist jetzt erstmal sozusagen ein empirischer Anhaltspunkt. Und das ist deshalb relevant, weil natürlich gesellschaftlich Druck entsteht oder nicht entsteht, je nachdem, wie viel Überwachung Menschen zu spüren bekommen und wie sie das einschätzen. Wenn wir Interviews mit UserInnen führen, dann bekommen wir immer zu hören, ja, ich weiß eigentlich schon, ist irgendwie problematisch, aber man kommt ja nicht so ganz dran vorbei, diese Sachen zu nutzen. Und eigentlich ist es halt auch bequem. Ich weiß, ich sollte mich besser schützen, aber ich weiß auch gar nicht so genau, wie das geht. Das sind auch Diskurse, wie nimmt die Gesellschaft das wahr? Was passiert da eigentlich gerade, auch im Zusammenhang mit Homeoffice, aber insgesamt mit Digitalisierung? Da gibt es auch zivilgesellschaftliche oder Interessengruppen, die unterschiedliche Einstellungen zu der Thematik haben. Also zum Beispiel im Zusammenhang mit Homeoffice war es eben so, da hat die Berliner Datenschutzbeauftragte, glaube ich, war es die Maja Smolcik, glaube ich, heißt sie, auf die Problematik der Videokonferenzsysteme hingewiesen, dass da personenbezogene Daten in die USA weitergeleitet werden und da eben quasi die Rechtsgarantien nicht so sind, wie sie in Europa sind und dass das problematisch ist. Und dass man beim Einsatz dieser Systeme jetzt vorsichtig sein sollte oder vielleicht auch davon absehen sollte. Und da hat sie natürlich auch viel Kritik bekommen von anderen Interessengruppen, die gesagt haben, naja, also wir haben eine Pandemie, ja, uns steht überall sozusagen das Wasser bis zum Hals. Der Problemdruck ist groß und jetzt kommt wieder die nervige Datenschützerin mit ihrem Datenschutz. Da rollen ja auch viele mit den Augen sozusagen. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, wenn wir sozusagen gesellschaftsstrukturell auf diese ganze Sache gucken, dann lässt sich vielleicht Überwachung im Moment so verstehen, dass sich historisch entwickelte Grenzziehungen zwischen unterschiedlichen sozialen und gesellschaftlichen Bereichen durch Überwachung unterlaufen werden. Homeoffice ist ein schönes Beispiel dafür, wie diese Trennung und die Spielregeln in den unterschiedlichen Bereichen, wie das zusammengeschnurrt ist temporär im Lockdown, und wie dadurch neue Problemlagen entstehen und wir jetzt als Gesellschaft hinterherrennen müssen und erstmal fragen müssen, auch viele Fragen, die Sie mir gestellt haben, die deuten ganz deutlich darauf hin, wir müssen jetzt erstmal sagen, ja Moment mal, was ist denn überhaupt legitim, was ist fair, was darf getrackt werden, was nicht und so weiter. Und diese Frage der Legitimität, was da an Überwachung sozusagen legitim ist, eine Antwort darauf von Helen Nissenbaum, ein Privacy Scholar, Privatheitstheoretikerin aus New York, die hat vor guten 10 Jahren ein Buch geschrieben, Contextual Integrity. Da war ihre Antwort darauf, naja, Überwachung und Tracking ist legitim, solange es sozusagen den Spielregeln eines bestimmten Sozialbereiches entspricht. Also, ich gebe ein Beispiel dafür, der Sozialbereich der Medizin. Wenn ich zu meiner Ärztin gehe, welche Informationen darf die über mich haben? Naja, die darf meinen Gesundheitszustand kennen und den auch extrem detailliert. Die darf mich alles fragen, weil Gesundheitszustand, diese Information benötigt sie um den Zweck dieses sozialen Bereiches, damit er überhaupt erfüllt werden kann. Was passiert, wenn meine Ärztin mich nach meinem Kontostand fragt, nach meinen Ersparnissen, nach meinem monatlichen Gehalt? Da bin ich ziemlich irritiert. Das ist eine Information, die nicht in diesen Sozialbereich gehört. Da gibt es quasi eine informationelle Grenze, die gezogen worden ist. Wenn Überwachung sozusagen darüber hinausgeht, dass solche Informationen in einen Sozialbereich kommen, wo sie nicht hingehören, dann ist eine Grenze überschritten. Dann könnte man sagen, das ist illegitim. Umgekehrt, wenn ich zu meiner Bank gehe, also jetzt ist es Online-Banking, aber als es noch Bankschalter gab, ja, und Leute, die da arbeiten, die dürfen alles über meine finanzielle Situation im Zweifelsfall wissen. Die haben ja Einblick darin. Aber wenn die mich nach meinem Gesundheitszustand fragen, genau umgekehrt, bin ich doch recht irritiert. Also da sehen wir diese Informationsschranken. Welches Maß ist erträglich für eine Gesellschaft? Es entstehen für die moderne Gesellschaft dann Probleme, wenn diese Grenzen unterlaufen werden. Und es gibt eben Argumente, Analysen, Beobachtungen, dass genau das durch Vernetzung und Datafizierung im Digitalbereich gerade passiert. Dass ich also zum Beispiel, sagen wir, eine Lebensversicherung nicht bekomme, weil über mich Informationen generiert werden können, ohne dass ich selber die Informationen irgendwo freigegeben habe. Informationen über mich generiert werden können, die legitimerweise die Versicherungsgeber gar nicht haben sollten. Oder es werden dann, ne, das ist ja auch ein berühmtes Beispiel, die Krankenkassen, die Beitragssätze angepasst an mein Gesundheitsverhalten. Das sind alles so Beispiele dafür. Überwachung ist nicht mehr legitim, wenn sie quasi diese Schranken durchbricht für die hergebrachte Gesellschaftsform und die Art und Weise, wie Gesellschaft funktioniert, entstehen neuartige Problemlagen. So würde ich das erstmal ganz vorsichtig formulieren. Und wir müssen jetzt lernen, mit diesen Problemlagen umzugehen. Was das dann genau heißt, also ob wir jetzt eine völlig entdifferenzierte Gesellschaft auf die zulaufen oder so, das sind nochmal andere soziologische Fragen, wo die digitale Gesellschaft dahin steuert. Aber es ist eine neue Situation, dass diese Garantien, die wir vielleicht aus dem 20. Jahrhundert stark gewöhnt sind, dass es diese Informationsschranken gibt, dass die durch diese neuartigen Überwachungsformen quasi unterlaufen oder destabilisiert werden.
Sie hatten jetzt gerade gesprochen, dass die Grenzen überschritten werden. Genau das ist ja jetzt in der Pandemie passiert. Sie haben es auch schon angedeutet, in der Pandemie, als wir alle zu Hause saßen, weil Lockdown war und wir im Homeoffice gearbeitet haben. Wie weit geht das mittlerweile?
Im Zusammenhang mit Homeoffice, wie tief das gegangen ist, darüber kann ich bis zu einem gewissen Grade nur spekulieren. Was ich da mitbekommen habe von den Datenschutzbehörden, die da ja genau drauf gucken und die da auch Empfehlungen aussprechen können, welche Systeme sozusagen rechtssicher sind oder welche Systeme wie viel Daten erheben. Was ich von der Seite mitbekommen habe, war eben, dass zum Beispiel personenbezogene Daten übertragen werden, zum Teil zu Abrechnungszwecken, dass sich aber die Firmen auch per AGB-Klausel vorbehalten haben, diese Daten zu unbegrenzten Zwecken zu verwenden, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt juristisch sattelfest ist, die Art und Weise, in der ich mich ausdrücke, aber es wurde sozusagen die Zweckbindung unterlaufen. Ein altbewährtes datenschützerisches Prinzip, das ja sehr viel damit zu tun hat, mit dem, was ich gerade eigentlich geschildert habe, wo das in ein Datenschutzprinzip umgesetzt worden ist. Zweckbindung heißt, Daten, Informationen sind an einen bestimmten Kontext, an den Erhebungskontext gebunden und dürfen für den Zweck dieses Kontexts sozusagen verarbeitet werden, aber darüber hinaus nicht. Jetzt im Zusammenhang mit Homeoffice und der Digitalisierung war es eben so, dass solche Zweckbindungsprinzipien offensichtlich unterlaufen worden sind, teilweise, oder dass zumindest die Möglichkeit bestand. Ich würde an der Stelle sagen, nach dem, was ich eben zuvor geschildert habe, niemand kann erwarten, dass sie eher auf die Arbeit geht und dort die Arbeitgeberin nicht darauf schaut, wie die Arbeit verrichtet wird. Ja, also da gibt es ein Maß an Überwachung. Da würde ich jetzt persönlich sagen, das ist durchaus legitim. Das darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren. Wenn man jetzt aber sagt, na ja, es gibt zivilisatorische Spielregeln für den Arbeitsbereich, jetzt gehen die Leute auf einmal ins Homeoffice und arbeiten da, werden denn diese Spielregeln da überhaupt noch eingehalten? Es gibt einen sehr starken Problemdruck und erstmal hat auch überhaupt niemand die Zeit in dieser sozusagen gesellschaftlichen Schwächephase darauf zu gucken, welche Daten jetzt gerade hier gesammelt werden, wo die hingeleitet werden und so weiter. Also deshalb haben ja auch die Datenschutzbehörden darauf reagiert und zum Beispiel Systeme, die eigentlich zweifelhaft sind, die dann von Schulen genutzt werden, da haben sie erstmal geduldet für eine ganze Weile. Also zum Beispiel der Sprecher des Projektes, in dem ich arbeite, Forum Privatheit, Alexander Rossnagel, der jetzt hessischer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist, der hatte das im Zusammenhang mit den Schulen genau beobachtet und erstmal eine Duldung ausgesprochen und die dann auch auslaufen lassen irgendwann. Also wie weit geht das rein? Wie tief geht das rein? Meine Vermutung wäre jetzt eben, dass ich über solche Systeme, ich kann da halt eben auch sehen, wer mit wem kommuniziert, ob die Kommunikation ausgewertet wird, also quasi semantische Analysen, also die Inhalte, die besprochenen, ausgewertet werden. Ich kann das alles nicht sagen, weil wir einfach so viele digitale Dienste mittlerweile verwenden, das wir überhaupt nicht schaffen können als Einzelpersonen, uns das überall genau anzugucken. Deshalb brauchen wir ja eigentlich die kollektiven Spielregeln dafür. Und vielleicht als letzten Aspekt dazu würde ich dann sagen, naja, problematisch wird es dann eben, wenn man jetzt auf den Datenschutz quasi seit den 80ern guckt, dann muss man sagen, naja, das Bundesverfassungsgericht hat damals darauf hingewiesen, dass es zum Beispiel problematisch sein könnte, wenn jetzt mein Arbeitgeber weiß, ob ich gestern auf einer Demonstration war. Ja, wenn es da vielleicht um Dinge geht, die gegen die Arbeitgeberinteressen gerichtet sind. Und genau deshalb soll jeder ja selber darüber bestimmen können, wer wann was und bei welcher Gelegenheit über ihn oder sie weiß. Also es geht dann halt mein Arbeitgeber im Zweifelsfall nichts an. Und wenn es jetzt durch solche Systeme möglich wird, solche Informationen über uns zu generieren, ohne dass wir sie zur Verfügung gestellt haben, dann wird es eben problematisch, wenn ich gekündigt werde, weil man aus meinem Arbeitsverhalten im Homeoffice Schlussfolgerungen ziehen kann, die meinen Gesundheitszustand betreffen. Und dann rechnet der Arbeitgeber damit, dass ich vielleicht irgendwie in Kur muss nächstes Jahr oder so und kündigt schon mal. Also es ist jetzt ein bisschen eine polemische Zuspitzung von mir, das weiß ich schon. Aber es geht eben um Probleme dieser Art und die werden an diesem zugespitzten Beispiel, glaube ich, ganz gut erkennbar.
Ja, aber in der Realität passiert sowas ja durchaus manchmal. Ich darf Ihnen jetzt die leider schon die letzte Frage stellen. Was ist für Sie persönlich DASU, also Datensouveränität?
Da kommt jetzt natürlich wieder so eine verklausulierte Soziologenantwort. Erstmal, der Souverän war ja der absolutistische Herrscher, Ludwig XIV., der Sonnenkönig, an den denken wir vielleicht, der so an der Spitze einer Machtpyramide sitzt. Die Macht läuft durch diese Gesellschaft quasi von der Spitze her. Daher kennt man so den Souveränitätsbegriff irgendwie in den Studien von Michel Foucault zum Beispiel als bestimmte Machtform. Ich denke, es ist gut, diesen Kontext zu kennen, weil man sich dann darüber Gedanken machen kann, was meint man denn eigentlich? Was möchte man eigentlich meinen mit Datensouveränität? Wir hatten im Forum Privatheit dazu auch einen Workshop. Also die Kolleginnen und Kollegen haben sich da viel intensiver mit befasst, auch aus der Rechtswissenschaft hier. Aber in dem Workshop kam so ein bisschen bei raus, kann man sagen, na ja, dass man das quasi den Souveränitätsbegriff auf Individuen beziehen kann, auf einen Bereich, also zum Beispiel die Datenwirtschaft, die bundesrepublikanische zum Beispiel, oder auf die Nation, auf den Nationalstaat. Diese Souveränitätstypen, die können in Widerspruch zueinander geraten. Ja, also die Datensouveränität des Staates kann im Widerspruch zur Datensouveränität der Individuen geraten. Also wenn ich das sozusagen als begrifflichen Hintergrund in Rechnung stelle, würde ich sagen, na ja, also eine erstrebenswerte Form von Datensouveränität wäre vielleicht eine, wo in einer digitalen Gesellschaft Spielregeln gibt, diese einfach regeln, was legitime Datenerhebungen sind, wozu Daten ausgewertet werden. Die Datensammlung, ob wir da noch als Individuen so viel Souveränität ausüben können, das ist ja vielleicht ein bisschen fraglich geworden. Ich glaube aber, dass es dann eben ganz wichtig ist, dass die Menschen mitentscheiden können darüber, also welche Spielregeln denn entwickelt werden, was mit diesen Daten dann schlussendlich gemacht werden darf, für welche Verhaltensbeeinflussungen die eingesetzt werden dürfen und von wem und zu welchen Zwecken und zu welchen nicht. Und da würde ich sagen, wenn das Datensouveränität ist, dann sind wir quasi inmitten eines gesellschaftlichen Lernprozesses, eines recht schwierigen Lernprozesses, der auch quasi Verwerfungen zum Teil mit sich bringt, weil das Innovationstempo sehr, sehr hoch ist. Und wir reden ja auch so furchtbar gerne von der digitalen Gesellschaft und epochaler Wandel und so weiter. Und da sage ich dann immer, naja, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann müssen wir sagen, na, das hat die Tragweite der industriegesellschaftlichen Transformation jetzt zur Digitalgesellschaft hin. Dann müssen wir auf institutioneller Ebene, auf Ebene von Sozialpartnerschaft, auf regulatorischer Ebene das auch akzeptieren, dass da ganz, ganz viel passieren muss. Wir brauchen Institutionen, wir brauchen Spielregeln, dass das Ganze in einer gemeinwohlförderlichen Weise abläuft, wo wir alle was von haben. Wir können nicht immer so tun, als ob man die Finger vom digitalen Bereich lassen würde. Man würde dann immer die ganzen Dynamiken abwürgen. Das ist sicherlich ein Aspekt, der dort zu berücksichtigen ist. Aber wenn es um digitale Gesellschaft geht, dann müssen wir auch auf unseren Laden Acht geben und halt gucken, dass die digitale Gesellschaft die richtigen Spielregeln bekommt und die richtigen Institutionen. Und wenn das gelingen sollte, dann ist, glaube ich, Datensouveränität möglich.
Vielen lieben Dank, Herr Dr. Ox, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, um heute mit uns über dieses sehr wichtige Thema über Überwachung zu sprechen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für die interessanten Fragen und das interessante Gespräch auch.
Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Hört unbedingt beim nächsten Mal wieder rein. Dann sprechen wir mit der Tech-Journalistin Barbara Wimmer auch über das Thema Überwachung am Arbeitsplatz, allerdings aus einer etwas anderen Perspektive. Hört also unbedingt rein. Abonniert uns auch bitte, damit helft ihr uns nämlich sehr. Falls ihr Fragen habt oder uns eine Nachricht hinterlassen wollt, dann schreibt uns einfach. Ihr erreicht uns über Instagram und Twitter und zwar unter dasu_law. Bis bald!
Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Karina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dasu hatte Axel Jörs. Das Cover hat Elen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.